Also wir wollen uns heute mit Offenbarung 6 beschäftigen, mit der zweiten Hälfte, in den Versen 9 bis 17. Bevor ich uns das lese und ich möchte uns das ganze Kapitel gleich lesen, gebe ich euch mal einen kurzen Rückblick durch die Offenbarung, damit wir alle am gleichen Punkt sind sozusagen. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel und es besteht darin, dass der Apostel Johannes, der letzte lebende Apostel im Alter von wahrscheinlich über 90 Jahren, eine Vision von Gott bekommt. Und Gott möchte ihm deutlich machen, was wichtig ist für die Gemeinden zu wissen, für die Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und Jesu zweitem Kommen. Das ist das Ziel und er lässt Johannes eben in Kapitel 1 zunächst mal Jesus Christus sehen als erhöhten König und hat dann in den Kapiteln 2 und 3 konkrete Botschaften an 7 Gemeinden, die es damals gab, in der Gegend, wo Johannes damals auch war, 7 konkrete Botschaften an diese Gemeinden, was gut ist, was Gott gut findet in diesen Gemeinden, aber auch was verbesserungswürdig ist und was sich dringend auch bei einigen Gemeinden ändern muss. Und die Offenbarung ist dann aber eigentlich bekannt nicht für diese Botschaften an die Gemeinden, sondern für die Visionen, die Johannes dann hat und in denen er Dinge sieht, die wir beim ersten Lesen vermutlich nur schwer verstehen. Und deswegen machen wir das auch hier in der Bibelstunde, um das so ein bisschen zu verstehen. Und die Einleitung zu diesen Visionen, die so teilweise fantastisch wirken und teilweise echt schwer zu verstehen sind, das sind die Kapitel 4 und 5. Und in Kapiteln 4 und 5 bekommt Johannes einen Einblick in den Thronsaal Gottes. Also dort, wo Gott sitzt und wo er verehrt wird von seinen Engeln. Es werden verschiedene Typen von Engeln dort genannt, die ihm die Ehre geben, die Gottesdienst dort feiern. Und in Kapitel 5 sehen wir dann, dass dort Gott auf dem Thron sitzt und neben ihm sitzt das Lamm, Jesus Christus. Und dann passiert plötzlich was. Es taucht ein Buch auf, ein Buch, was versiegelt, also verschlossen ist mit 7 Siegeln. Und Johannes sieht das so und ist in dieser Vision total traurig, weil es scheint so zu sein, als könnte niemand dieses Buch öffnen. Und dann sagt ein Engel zu Johannes, Johannes, du brauchst nicht zu weinen, weil es gibt jemand, der kann dieses Buch öffnen. Der kann diese 7 Siegel öffnen und das ist das Lamm. Und dieses Lamm steht für Jesus Christus. Und dieses Buch mit den 7 Siegeln ist jetzt kein echtes Buch, was gelesen werden muss oder so, sondern dieses Buch mit den 7 Siegeln ist der Fortlauf der Weltgeschichte. Ich habe eben schon gesagt, die Offenbarung berichtet uns Dinge, die wichtig sind vom ersten Kommen von Jesus bis zu seinem zweiten Kommen. Also für genau die Zeit, in der Johannes lebte, aber in der auch wir jetzt leben. Und dafür ist die Offenbarung geschrieben und sie berichtet uns das in Bildern. Und dieses Buch, was jetzt in Kapitel 5 auftaucht, was dort im Thronraum Gottes plötzlich auftaucht, dieses Buch mit den 7 Siegeln, das ist Gottes Plan für die Geschichte. Und wir lernen dort, dass Jesus Christus der Einzige ist, der in der Lage ist, dieses Buch diese Siegel aufzubrechen, diese Siegel zu lösen. Und das bedeutet ganz einfach, dass Jesus Christus das Zentrum der Geschichte ist. Als er in die Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist, hat er den Fortlauf der Weltgeschichte überhaupt gesichert. Ohne Jesus hätte Gott die Welt sofort vernichten müssen nach dem Sündenfall. Aber durch Jesus ist es möglich, dass diese Weltgeschichte weitergeht. Und wie die Weltgeschichte dann weitergeht, das erfahren wir in Kapitel 6, wenn jetzt die ersten 6 der 7 Siegel aufgebrochen und erklärt werden. Und die ersten 4 Siegel habt ihr euch, ich war leider nicht da, aber so viel ich das erfahren habe, in der letzten Bibelstunde angeguckt. Und ich werde gleich nochmal wiederholend was dazu sagen. Und mit Siegel 5 und 6 wollen wir uns dann heute beschäftigen. Gut, ich lese uns Offenbarung Kapitel 6 ab Vers 1. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, also das erste. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, also einen Engel, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus. Das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach, und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Jetzt kommt der Abschnitt, den wir uns heute genau angucken wollen. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Soweit Gottes Wort. Wie gesagt, ihr habt euch die ersten vier Siegel habt ihr euch beim letzten Mal vor zwei Wochen in der Bibelstunde angeschaut. Und diese ersten vier Siegel sind vier Pferde. Und es sind keine echten Pferde, die irgendwann mal auftauchen, sondern damit sind vier Ereignisse gemeint, die in dieser Weltgeschichte stattfinden. Es gibt Menschen, die verstehen die Offenbarung so, dass es einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte gibt, da tauchen diese vier Pferde auf, also diese vier Katastrophen, von denen wir lesen. Ich glaube, es ist mehr oder es ist sinnvoller und es ist besser, es so zu verstehen, als sind das allgemeine Prinzipien, die einfach gelten für die komplette Zeit von da, als Johannes das geschrieben hat, bis Jesus wiederkommen wird. Ja, und wenn wir ein Geschichtsbuch mal aufschlagen, dann sehen wir all diese Dinge, die diese vier Reiter symbolisieren, die fallen uns auch ständig auf. Das passiert ständig in der Welt. Der erste Reiter, das erste Siegel ist ein erobernder König. Das zweite Siegel, der zweite Reiter ist ein schlachtender König. Es geht hier beides mal um Kriege, die viele Menschenleben kosten, die in dieser Weltgeschichte stattfinden. Und von denen hier Johannes sieht, dass sie in der Kontrolle Gottes stehen. Jesus ist es, der dieses Siegel öffnet, der diese Geschichte sozusagen ausbreitet, und sie sind schon in Vorgeschmack auf das Gericht Gottes am Ende der Zeiten, was wir heute im sechsten Siegel uns dann ganz am Ende angucken werden. Also die ersten beiden sind verschiedene Formen von Kriegen, die Menschen das Leben kosten. Das dritte Siegel hat dann mit Essen zu tun. Da geht es einfach um Teuerung, also davon, dass es eine Geldentwertung immer wieder geben wird, das Geld immer wieder nichts wert sein wird und man deswegen hungern muss. Was hier ist die Rede davon, dass die Mahlzeit für einen Tag so viel kostet, wie man an einem Tag verdient. Das heißt, man kann sich gerade noch Essen leisten, aber alles andere nicht mehr. Auch das beobachten wir glücklicherweise, Gott sei Dank, zurzeit nicht bei uns, aber in vielen Gegenden dieser Welt Auch heute, zum Beispiel in der Türkei, verliert die Währung gerade drastisch an Wert. In Venezuela passiert es zurzeit, dass die Währung drastisch an Wert verliert. Vor nicht ganz 100 Jahren, im Jahr 1923, war das hier in Deutschland der Fall, dass es eine riesige Inflation gab. Also auch das ist in der Weltgeschichte immer wieder passiert und wird auch immer wieder passieren. Dann kam der vierte Reiter und der vierte Reiter ist der schlimmste von allen, das ist der Tod. Könnte man sehr allgemein sagen, Menschen sterben und es heißt hier, der vierte Teil der Erde kommt durch diesen Tod um. Das heißt, das Gericht betrifft hier in dieser Vision nicht alle Menschen, aber viele Menschen, die durch verschiedene Formen der Katastrophen, der Kriege, der Armut einfach sterben. Und wenn wir in die Weltgeschichte zurückblicken, die letzten 2000 Jahre, dann sehen wir, dass es tatsächlich so war, dass es immer und immer wieder passiert ist. So viel ein kleiner Rückblick zu dem, was passiert ist. Und jetzt in den Versen 9 bis 11 lesen wir davon, dass das fünfte Siegel geöffnet wird. Und das fünfte Siegel, da ändert sich ein bisschen was. Jetzt haben wir es nicht mehr mit einem Pferd zu tun, sondern jetzt haben wir es mit einer Gruppe von Menschen zu tun. Ich lese uns nochmal die Verse 9 bis 11. Und als es, mit es ist das Lamm, also Jesus gemeint, als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Das fünfte Siegel. Das fünfte Siegel betrifft die Gruppe von Menschen, die man gerne als Märtyrer bezeichnet. Das sind nicht Menschen, die einfach gestorben sind. Das sind auch nicht Christen, die einfach gestorben sind, sondern es sind Christen, die gestorben sind, weil sie für ihren Glauben umgebracht wurden. Auch das ist im vergangenen 2000 Jahren immer und immer wieder passiert. Man schätzt, dass in den vergangenen Jahren das so häufig passiert ist wie noch nie in der Weltgeschichte vorher. In muslimischen Ländern, gerade in Staaten, wo der IS herrscht, in Nordkorea. Bei uns nicht, aber in vielen Ländern. Und damals, als die Offenbarung geschrieben wurde, war es eben im Römischen Reich auch immer wieder der Fall, dass Menschen umgebracht wurden dafür, dass sie an Jesus Christus geglaubt haben. Johannes selbst befand sich ja auf der Insel Patmos, als er das geschrieben hat. Das war eine Exilinsel, so eine Art Gefängnisinsel, wo er hin verbannt wurde, weil er Christ war. Und er hatte ja seine 11 Apostelkollegen, die mit ihm, also außer Judas, der war dann weg, aber die anderen 10 sind mit Jesus und mit ihm 3 Jahre durch die Gegend gezogen, sind dann von Jesus ausgesandt worden, sind dann in die ganze Welt gegangen, die ganze damals bekannte Welt gegangen, um das Evangelium zu verkündigen, mit dem Effekt, dass alle von ihnen für ihren Glauben umgebracht wurden, bis auf Johannes, der kam eben in hohem Alter dann zur Strafe auf diese Gefängnisinsel. Das heißt, Johannes erkannte das, er wusste, was es bedeutet, getötet zu werden, für das Zeugnis, was man gibt, dafür, dass man zu Jesus Christus gehörten. Das heißt hier am Ende von Vers 9, und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und diese Märtyrer, diese Menschen, die gestorben sind, weil sie zu Gott gehören, weil sie den christlichen Glauben bekannt haben, weil sie nicht bereit waren, dem Kaiser zu opfern oder was auch immer die Anforderung des Staates war, was sie halt als Christ nicht machen konnten, die sind jetzt bei Gott. Das heißt hier, und ihre Seelen waren unter dem Altar. Unter dem Altar, das Bild, was Johannes vor Augen hat, im Thronsaal Gottes, was wir noch aus Kapitel 4 und 5 hatten, da war symbolisch eben auch ein Altar. Und unter diesem Altar sieht er jetzt eben die Seelen von diesen Menschen, die darauf warten, dass Jesus wiederkommt, ein zweites Mal wiederkommt und Gericht übt. Sie sagen nämlich in Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht, und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das heißt, worauf warten die Märtyrer? Die Märtyrer warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Jesus hatte ja gesagt, ich komme ein zweites Mal wieder und dann nicht als Retter, sondern dann als Richter. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich eben alle Ungerechtigkeit, die in der Welt ist, gerecht machen. Rächen. Und genau das fordern hier die Märtyrer von Gott. Und sie bitten ihn, Herr, bitte, bitte erbarme dich, bitte sorge für Recht. Räche du das Unrecht, was uns geschehen ist. Und es ist interessant, wie diese Märtyrer hier argumentieren. Man könnte ja denken, ist das nicht irgendwie doof? Sollten die Märtyrer nicht irgendwie lieber sagen, Gott, sei bitte gnädig oder sowas? Aber sie sprechen ihn an mit seinem Charakter. Sie sagen in Vers 10, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Ja, es ist eine Notwendigkeit für Gott aufgrund seines Charakters, dass er Ungerechtigkeit richtet. Als gerechter Gott kann er gar nicht fünfe gerade sein lassen, er muss das richten. Und die große Gnade Gottes ist, dass er zur Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen von Jesus eben noch nicht diese Rache übt, die Märtyrer hier sich von ihm wünschen und um die Märtyrer ihn hier bitten. Aber eines Tages wird er das tun, wird er dieses Gebet erhören. Wir sehen das dann im sechsten Siegel, wenn er das tun wird. Aber wir können sagen, dass die Märtyrer, die Leute, die für ihren Glauben getötet wurden, heute vor Gott stehen und ihn darum bitten, dass er endlich Gerechtigkeit schafft auf dieser Erde. Ich meine, wir können das nicht so nachvollziehen, weil uns von den bösen Mächten in dieser Welt wahrscheinlich noch nicht so viel Unrecht widerfahren ist. Vielleicht mal irgendeine Behördenschikane oder irgendwelche Dinge, aber großes Unrecht, dass wir getötet wurden für unseren Glauben oder auch nur verletzt wurden für unseren Glauben, ist uns noch nicht passiert. Aber ich denke, Menschen, denen das passiert ist, die können sehr gut nachvollziehen, was die Märtyrer hier bitten. So, dann ist es sehr spannend, wie in Vers 10 Johannes bzw. die Märtyrer hier die Menschen nennen, die keine Christen sind. Die Menschen, die die Christen verfolgt haben. Wenn ihr mal reinguckt, am Ende von Vers 10 werden sie genannt, die auf der Erde wohnen. Und da würden wir ja zunächst mal denken, auf der Erde, da wohnen doch alle Menschen, Christen wie Nichtchristen. Nennen die Märtyrer sie hier die auf der Erde wohnen. Und dieser Ausdruck, der taucht noch einige Male im Buch der Offenbarung auf. Und er meint ganz besonders, oder er meint Nichtchristen, Menschen, die gegen Gott rebellieren, die nicht versöhnt sind mit Gott. Und dann ist die Frage, sind wir nicht auch Menschen als Christen, die hier auf der Erde leben? Und die Antwort, die Bibel gibt, ist ja, natürlich, in einem gewissen Sinne leben wir hier auf der Erde. Aber im Grunde sind wir Menschen, die im Himmel leben. Ja, weil wir dadurch, dass wir zu Gott gehören, ist unser Personalausweis, unsere Staatsangehörigkeit sozusagen jetzt schon im Himmel. Und unsere Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, ist mehr wie eine Zeit, die abläuft, in der wir zu Gottes Ehre leben sollen, aber die gleichzeitig kein bleibender Ort für uns ist. Wo wir wissen, hier werden wir nicht ewig bleiben, hier ist nicht unsere eigentliche Heimat, unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Und deswegen nennt die Offenbarung ganz häufig Menschen, die keine Christen sind, die auf der Erde wohnen. Warum? Weil sie hier auf dieser Erde wohnen und weil diese Erde alles für sie ist, was sie haben. Ja, sie ist der Horizont. Alles, woran sie denken, ist, sich hier möglichst ein angenehmes Leben zu machen, hier möglichst viel Geld zu verdienen, hier möglichst ein gutes Auto zu fahren und so weiter und so fort. Und die Offenbarung stellt im Kontrast dazu eben die Christen, die wissen, okay, wir leben hier für eine bestimmte Zeit auf dieser Erde, wir dürfen das Leben auch in gewissem Maße genießen, aber unsere eigentliche Heimat, da wo wir zu Hause sind, da wo wir hingehören, ist woanders. Wir haben hier die Tatsache, dass Nichtchristen bezeichnet werden als Menschen, die auf der Erde wohnen. Wir können mal zusammen aufschlagen den Philipperbrief, Kapitel 3. Dort wird gesagt, was wir Christen für Menschen sind. Philipperbrief, Kapitel 3. Ich lese mal Philipperbrief Kapitel 3, Abvers 18. Gott beschreibt Paulus zunächst Menschen, von denen die Offenbarung sagen würde, die auf der Erde leben. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Ja, Menschen, die auf der Erde leben, sie sind irdisch gesinnt, sie leben für dieses Leben hier, für den maximalen Genuss auf dieser Welt. Und was ist im Gegensatz dazu unsere Identität als Christen? Vers 20, unser Bürgerrecht, oder wir könnten auch sagen, unsere Staatsbürgerschaft, unser Personalausweis, aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Das heißt, ihr werdet alle in eurem Portemonnaie einen Personalausweis haben, darauf steht Bundesrepublik Deutschland. Aber euer eigentlicher Personalausweis, darauf steht Bürger des Himmels. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ihr nicht mehr in dem gleichen Sinne Bürger dieser Erde seid, wie Menschen, für die dieses Leben hier auf der Erde eben alles ist, die auf der Erde wohnen. Was bekommen diese Märtyrer als Antwort in Vers 11 von Gott? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Was das mit den weißen Kleidern bedeutet, das möchte ich nochmal ans Ende schieben, da möchte ich ganz am Ende was dazu sagen. Aber ihnen wird einfach gesagt, okay, zur Zeit ist es noch nicht so weit. Gott hat eine Zeit sich ausgedacht, da wird Jesus Christus wiederkommen, da wird er diese Welt richten, aber jetzt ist diese Zeit noch nicht gekommen. Geduldet euch noch etwas. Gott wird euer Gebet erhören, Gott wird Rache üben, aber noch nicht jetzt. Und was ist der Grund? Der Grund ist ziemlich krass, finde ich. Der Grund ist, es wird noch weitere Tote geben. Solange diese Welt besteht, wird es Kulturen geben, wird es Völker geben, die Menschen umbringen, die sich zu Jesus Christus bekennen und an ihn glauben. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, ob wir vielleicht uns so schwer tun mit dem christlichen Glauben, weil wir so wenig davon aus eigener Erfahrung wissen. Ich war letztens an der FTH, da gab es eine Ausstellung über Christenverfolgung in Nordkorea. Die habe ich mit meinen Schülern angeguckt. Und es war schon beeindruckend und krass, einfach mal zu sehen, was Menschen durchmachen, dafür, dass sie zu Jesus Christus gehören in anderen Ländern. Und ich glaube, wir sollten uns immer mal wieder daran erinnern. Also es gibt Werke wie zum Beispiel Open Doors oder so. Da kann man mal auf die Website einfach gehen und sich einfach mal Zeugnisse durchlesen von Christen, die in solchen Ländern leben. Ich glaube, das ist für unseren Glauben auch ganz gut, um zu sehen, was es kosten kann, was es in anderen Teilen der Welt kostet, zu Jesus Christus zu gehören. Und wir sollten gleichzeitig dankbar sein, dass es bei uns das zurzeit nicht gibt. Aber wir sollten niemals denken, das ist der Normalfall, wie es zurzeit in Deutschland ist. Wenn wir beschweren uns schon, wenn es für Christen zurzeit nicht so einfach ist, wenn christliche Werte hier mit Füßen getreten werden, wenn man sich aufregt über verschiedene Dinge, die Christen tun, aber all das ist nichts im Vergleich dazu, was viele Christen in vielen Ländern dieser Welt zurzeit mitmachen müssen und in den letzten 2000 Jahren mitmachen mussten. Das fünfte Siegel betrifft also die Christen. Ja, die ersten vier Siegel, die hat alle Menschen betroffen. Ja, in Kriegen sterben Christen wie Nichtchristen. Durch Inflation und Geldentwertung werden Christen wie Nichtchristen arm. Durch den Tod in seinen verschiedensten Formen sind Nichtchristen und Christen betroffen. Dieses fünfte Siegel betrifft jetzt ganz besonders die Gruppe von Christen, die getötet worden sind für ihren Glauben. Und während diese fünf ersten Siegel Dinge beschreiben, die in den gesamten Jahren passieren zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus, ist jetzt das sechste Siegel etwas, was eben ganz am Ende der Zeiten passiert. Die ersten fünf Siegel, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, ist immer wieder in der Weltgeschichte passiert. Es passiert heute und es passiert in Zukunft. Das, was wir im sechsten Siegel lesen, das ist das, was passiert an dem Tag, wenn Jesus Christus wiederkommen wird und das Gebet der Märtyrer aus dem fünften Siegel eben erhören wird. Nämlich indem er rechtschaffen wird, indem er diese Erde vergehen wird und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Ich lese uns nochmal die Verse 12 bis 17. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? In Versen 12 bis 13 haben wir ein Bild des jüngsten Gerichts. Der Tag, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird und die gesamte Schöpfung, alles was er geschaffen hat, geht unter. Es sind Bilder hier verwendet, es gibt große Erdbeben, die Sonne wird schwarz, der Mond wird wie Blut. Das sind ganz ähnliche Worte, die Johannes hier bei der Beschreibung verwendet, die zum Beispiel auch Jesus selbst verwendet, als er von diesem Tag spricht. Wenn ihr es aufschreiben wollt, Markus Kapitel 13, die Verse 24 bis 26, da erklärt Jesus auch, was an diesem Tag passiert und er benutzt ganz ähnliche Bilder. Er spricht auch von Erdbeben, dass sich mit der Sonne was tut, dass sich mit dem Mond etwas tut, dass mit den Sternen etwas passiert. An diesem Tag wird diese Schöpfung vergehen. Was passiert noch? In Vers 14 lesen wir, und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Was das bedeutet ist, dass der Himmel auf die Erde herabkommt. Ja, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie die Bibel das nennt, eine neue Welt, und diese Welt kommt auf die zerstörte Erde herab. Wie genau man sich das vorstellen kann, keine Ahnung, wir werden es dann sehen, aber genau das passiert. Hier wird das nur angedeutet, wie soll ich das so sicher sagen kann, dass das so sein wird, ist, weil später in der Offenbarung wird das uns noch genauer geschildert. Wir können das mal gemeinsam aufschlagen, Offenbarung Kapitel 21. So ganz ans Ende des Buches. Kapitel 21, die Verse 1 und 2. Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde, also diese Schöpfung hier, waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Gottes neue Welt, in der es kein Tod, kein Leid, nichts mehr Negatives geben wird, kommt aus dem Himmel herab, hier auf diese alte Erde, die vorher zerstört worden ist, und bildet dann eben die neue Welt. Aber diese neue Welt, dieser Umsturz, ist nicht für alle Menschen eine gute Nachricht. Und hier wird sogar gesagt, zunächst einmal ist es für die Menschen eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Die Menschen haben Angst. Ja, wir lesen hier von 7 Gruppen von Menschen. Ja, von Königen bis zu Sklaven, alles. Was mit dieser Aufzählung gemeint ist, weil es genau 7 sind, und 7 ist in der Bibel, aber vor allem der Offenbarung, eine symbolische Zahl für eine Vollzahl. Das heißt, alle Arten von Menschen, egal wie stark sie sind oder wie schwach, egal wie schlau oder wie dumm, egal wie reich oder wie arm, egal wie mächtig oder ohnmächtig, alle Menschen Alle Arten von Menschen haben keine Chance gegen das, was passiert. Und sie verstecken sich vor Gott, vor dem, was hier passiert. Es wird noch krasser in Vers 16, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen. Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Ich finde das einen der krassesten Verse in der gesamten Bibel. Hier stehen Menschen, teilweise Menschen, die es in dieser Welt sehr, sehr weit gebracht haben. Könige, Mächtige, Besitzende. Und sie stehen vor so einem Berg oder vor so einem Felsen und sie wünschen sich, dass er dieser Felsen auf sie drauf fällt und sie platt macht, als dass sie Gott begegnen. Und der Grund dafür ist, das ist hier nicht explizit gesagt, aber es wird in der gesamten Bibel, auch später in der Offenbarung deutlich, sie sind Sünder. Der Gerechte, der Heilige, der wahrhaftige Gott, von dem wir eben gelesen haben bei den Märtyrern, er begegnet Menschen, die Dinge getan haben, die sie von Gott trennen. Und diese Menschen begreifen in diesem Moment, dass dieser Gott sie platt machen wird. Und sie begreifen, es ist jetzt alles besser, als diesem Gott zu begegnen. Und wenn dieser Felsbrocken auf mich drauf fällt und mich einfach nur platt macht. Sie haben Angst vor dem Angesicht dessen, wie es am Ende von Vers 16 heißt, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und in Vers 17 wird dann die Frage, oder wird dann festgestellt, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Ja, das ist die Gebetserhörung, das Gebets der Märtyrer. Gott kommt wieder. Die Menschen begreifen in diesem Moment, es ist alles besser, als so in die Hände Gottes zu fallen. Und deswegen ist es so wichtig, das schon vor diesem Tag zu begreifen. Ich möchte mit euch dazu nochmal eine Parallelstelle lesen, wo Ähnliches deutlich wird aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 10. Und interessanterweise richtet sich Hebräer 10, das hier betrifft ja Nichtchristen, Hebräer Kapitel 10 betrifft auch Nichtchristen, aber Nichtchristen in der Gemeinde. Menschen, die in der Gemeinde mit dabei sind, aber irgendwie das alles nicht ganz so ernst nehmen und denken, ach ja, ich kann mal fünfe gerade sein lassen und so wichtig ist das ja alles nicht. Und dann schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs ab Kapitel 10, Vers 28. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Das ist jemand, der in der Gemeinde alles mitgemacht hat, alles mitbekommen hat und es insgeheim doch mit Füßen tritt. Und jetzt wird begründet, warum sollte so eine Person echt Angst haben? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Und Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Wahrheit, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, das sollten wir lieber heute als morgen begreifen, denn es gibt einen Tag, da ist es zu spät. Und von diesem Tag lesen wir in Offenbarung Kapitel 6. Mir persönlich geht es so, wenn ich ans jüngste Gericht, an diesen Tag denke, wenn Jesus wiederkommt und Gott die Menschen richten wird, dann stelle ich mir eben Gott, den Vater, als den Richter vor, der auf dem Thron sitzt und die Menschheit richtet. Aber hier wird uns auch Jesus als Richter vorgestellt. Beim ersten Mal ist er gekommen als Retter, beim zweiten Mal als Richter. Steht hier am Ende von Vers 16, sie haben Angst vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, also vor Gott, dem Vater, und vor dem Zorn des Lammes. Ja, und es ist deswegen so erstaunlich, weil wir ja Jesus eben als dieses Lamm kennen, als den, der auf diese Welt kam, Mensch geworden ist, als der sich liebevoll um die Kinder und die Ausgestoßenen gekümmert hat, der für uns am Kreuz gestorben ist. Aber derselbe Jesus wird eben eines Tages wiederkommen und dann wird er wiederkommen als Richter. Und dann werden sich auch vor ihm die Menschen wünschen, lieber von einem Felsbrocken zermalmt zu werden, als diesem Jesus zu begegnen. Und es steht dann ganz am Ende von Vers 17 diese rhetorische Frage, und wer kann bestehen? Ja, und rhetorische Fragen haben ja so an sich, dass die Antwort klar ist. Die Antwort ist niemand. Niemand kann bestehen, wenn Jesus wiederkommt. Aber es gibt doch Menschen, die bestehen können. Und darum geht es in Kapitel 7. Ich will schon mal so eine kurze Voraussicht machen, denn Kapitel 7 beantwortet uns die Frage, wer kann bestehen? Und ich möchte mit euch einfach aus Kapitel 7 zwei Verse lesen, und zwar die Verse 13 bis 14. Und zwar ist da die Situation, dass plötzlich eine riesige Menge von Menschen mit weißen Gewändern vor Gott steht, ja, in diesem Gericht. Und alle fragen sich, wer sind diese Menschen? Und dann heißt es in Kapitel 7, Vers 13, und einer von den Ältesten, also einer von den Engeln, ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Ja, der Engel weiß es nicht. Und dann sagt Johannes, und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Ja, Johannes weiß es auch nicht. Also wendet er sich an Gott selbst. Und Gott sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal, mit Drangsal sind diese ersten vier Siegel oder die ersten fünf Siegel gemeint. Ja, der Tod und die Kriege und die Verfolgung der Christen und so weiter, die aus der großen Drangsal dieses Lebens kommen. Aber was haben sie gemacht? Sie haben ihre Kleider gewaschen. Und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das sind Menschen, die sind nicht besser als die anderen. Aber es sind Menschen, die sind während dieses Lebens zu Jesus Christus gekommen mit leeren Händen und haben gesagt, Jesus, ich habe nichts zu bringen, ich bin schmutzig wegen meiner Sünde. Schenk du mir deine Gerechtigkeit. Und dann sagt Jesus, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich habe die Strafe, die hier die Menschen trifft, in diesem sechsten Siegel, die habe ich auf mich genommen, damals am Kreuz. Und deswegen dürft ihr mit weißen Kleidern vor mir stehen. Wir haben von den weißen Kleidern schon gelesen, in Vers 11, genau, da wird den Märtyrern diese weißen Kleider gegeben, aber diese weißen Kleider haben nicht nur die Menschen, die für ihren Glauben getötet wurden, sondern alle, die zu Jesus Christus gehören, werden diese weißen Kleider haben. Und mit diesen weißen Kleidern werden wir vor Gott bestehen können. Und dann ist dieser Tag für uns kein Tag, wo wir dastehen und uns wünschen, dass die Felsbrocken uns zermalmen, sondern dann ist dieser Tag für uns ein Tag, wo wir uns darüber freuen, dass Jesus wiedergekommen ist und dass wir jetzt in alle Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Ich habe drei Anwendungsfelder, die ich euch mitgeben wollte aus dem, was wir heute, oder die ich euch mitgeben möchte aus dem, was wir heute gehört haben. Meine erste Anwendung ist eine Frage an euch. Und die Frage lautet, bist du ein Bürger des Himmels oder ein Bürger dieser Erde? Natürlich, ihr seid Christen, ihr seid Bürger des Himmels. Es steht auf eurem himmlischen Personalausweis drauf. Aber die Frage ist, lebst du auch so? Und die Frage stelle ich mir auch selber. Denn ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen, das nicht nur zu glauben, das nicht nur zu wissen, sondern auch so zu leben. So zu leben, als wäre das Leben, was wirklich zählt, das Leben, was kommt und nicht das Leben hier auf der Erde. Ja, wir alle sind so schnell dabei, uns Schätze hier auf der Erde zu sammeln, uns hier auf dieser Erde unser schönes eigenes kleines Reich zu bauen und dabei das Reich oder die Schätze im Himmel zu vernachlässigen. Ich möchte euch ermutigen, dass jeder von euch sich selbst diese Frage stellt. Bist du Also, du bist ein Bürger des Himmels, aber lebst du auch so? Das Zweite, ich habe es schon gesagt, aber beschäftige dich mal mit dem Schicksal verfolgter Christen, die wirklich um ihr Leben zu fürchten haben, weil sie zu Jesus Christus gehören. In der westlichen Welt ist das Christentum enorm schwach und ich glaube, ein Grund ist, dass es uns eigentlich viel zu gut geht. Zumindest was unsere Ausübung des christlichen Glaubens angeht. Und ich habe mal die Geschichte gehört von einem chinesischen Pastor, der gesagt hat, als Deutsche ihn besucht haben, betet für uns, dass die Verfolgung aufhört. Aber betet auch, dass die Verfolgung nicht ganz aufhört. Weil wenn die Verfolgung ganz aufhört, habe ich Angst, dass wir so werden wie die Kirche im Westen. Und ich glaube, da ist was dran. Beschäftige dich einfach mal. Ich denke, ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber ich denke, man kann bei YouTube auch einfach mal Christenverfolgung, Schicksale verfolgter Christen eingeben und sich einfach mal mit Christen beschäftigen, die für ihren Glauben Jahre, Jahrzehnte lang im Gefängnis saßen, die vielleicht umgebracht wurden oder die beinahe gestorben sind. Ich glaube, das hilft unserem Glauben. Und ich denke auch, zu verstehen, für welche Welt wir eigentlich leben. Meine dritte Frage ist eine Frage, die ich immer mal wieder stelle, und die ist einfach, bist du bereit für den Tag, wenn Jesus wiederkommt? Ich habe mal eine gute Zusammenfassung gehört und dann es hat mal jemand auf den Punkt gebracht, ein Theologe, und hat gesagt, soll ich euch mal erklären, was Himmel und Hölle sind? Hölle ist Gottes Gegenwart. Himmel ist Gottes Gegenwart. Aber der Unterschied ist, in der Hölle sind sündige Menschen, die Gottes Gegenwart direkt abkriegen. Und was sie dann sagen, das lesen wir in Vers 16. Sie sprachen zu den Bergen, zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und der Himmel ist Gottes Gegenwart, aber vermittelt durch Jesus Christus mit weißen Kleidern. Und dann ist Gottes Gegenwart nicht etwas, was wir fürchten müssen, sondern ist Gottes Gegenwart das Schönste, was wir uns vorstellen können, beziehungsweise viel, viel schöner, als wir es uns jemals hier auf dieser Erde vorstellen können. Drei Dinge. Du bist ein Bürger des Himmels, lebst du auch so? Das Zweite, eine Ermutigung, beschäftige dich mal mit dem Schicksal von verfolgten Christen. Und das Dritte, bist du bereit für den Tag, wenn Jesus wiederkommt? Amen.